Schönen guten Morgen. Wie geht's euch? Noch gut, das ist gut. Noch gut. Ja, freut mich, heute über ein Thema zu sprechen, was vielleicht nicht so oft thematisiert wird, aber wovon die Bibel und vor allem das Neue Testament sehr, sehr viel darüber spricht. Und ich bitte schon mal, die Präsentation anzustarten. Es soll heute über Geld und Besitz gehen. Das ist immer ein ganz spannendes Thema, ne? Über Geld und Besitz zu sprechen. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, über Geld spricht man, man hat es. Ne? So ist das ja auch bei uns Deutschen. Wir lassen uns da ungern in die Karten schauen. Ich war in einer Firma und das wurde bei meiner Vertragsunterschrift wurde mir deutlich gemacht, dass ich bloß nicht sagen darf, was ich verdiene, also meinen Kollegen. Also das wäre ein Kündigungsgrund, hätte ich gesagt, was ich verdient hätte. Also entweder will er sich schützen, dass ich nicht weiß, wie wenig ich verdiene und die anderen mehr oder andersrum. Ich weiß nicht, was die anderen verdient haben. Vielleicht haben wir viel weniger bekommen als ich, als er mir zugesagt hat. Vielleicht könnten dann gewisse Leute mehr fordern. So ist das Thema Geld ein sehr, sehr sensibles Thema bei uns Deutsche geworden. Wir sprechen nicht mehr darüber. Und obwohl die Bibel voll davon ist, wird auch in den christlichen Kreisen wenig darüber gesprochen. Nein, auch wir sprechen nicht über das Geld, wir fahren es. Ne? Ihr kennt das ja. Ne? Wir sprechen nicht darüber, wir fahren es. Heute habe ich extra den Kindersitz vom kleinen, ja, das war nicht im kleinen Auto, aber ich habe es extra ins große Auto gepackt, damit ich mit dem großen Auto hierhin fahren kann, weil es so gut ist und macht mir auch echt Spaß. Weiß ja keiner, dass ich einen Kredit aufnehmen musste, muss man ja auch nicht sagen. Aber so gibt es viele Dinge, mit denen wir uns irgendwie präsentieren. Und ich glaube, da hat jeder so seinen Schwachpunkt. Bevor ich das Auto gekauft habe, habe ich mich viel mit Autos beschäftigt und oft auch zu viel. Und ich hatte jede Woche ein anderes Modell gehabt, was auch spannend war, natürlich zu gucken, was hätte man gerne. Natürlich kann man sich das nicht leisten, aber was hätte man denn gerne? Und wenn man denn Geld hätte, was würde man dann kaufen? Ne? Und so habe ich natürlich immer in Preissegmenten geschaut, wo das noch viel zu weit weg von mir war. Aber jeder hat da so seinen Schwachpunkt. Bei mir sind es wahrscheinlich so ein bisschen das Auto, was ich so gerne hätte. Jetzt habe ich ein tolles Auto und fühle mich auch sehr wohl daran. Aber ich will euch heute herausfordern, sich über dieses Thema Geld und Besitz ein wenig Gedanken zu machen. Wo stehe ich persönlich? Was sollte ich vielleicht in meinem Leben korrigieren oder auch vertiefen? Etwas vorweg, ich bin zwar Ältester und auch Vorstandsvorsitzender, aber ich habe hier keinen Einfluss oder auch keine Einsicht in eure Spenden. Also wenn ihr denkt, der weiß ganz genau, wie viel ich spende, dem ist nicht so. Ich will das nicht und ich habe da auch keine Einsicht in eure Spenden, also keine Angst. Ich predige deshalb auch nicht aufgrund einer Reaktion oder auf irgendwelche Ereignisse, die in der Vergangenheit waren, überhaupt nicht. Mir macht es einfach Spaß oder ich beschäftige mich gerne mit diesem Thema und lese zurzeit auch ein Buch, das ein bisschen dicker ist, wo ich schon ein bisschen länger dran brauche, über Geld, Besitz und Ewigkeit. Diese drei Worte, sehr, sehr spannend und gerade im Hinblick der Ewigkeit bekommt das Geld irgendwie einen ganz anderen Stellenwert. Ja, wenn man sich die Evangelien anschaut, dann spricht Jesus viel von Finanzen. Und das will ich auch heute machen, weil es mich persönlich interessiert. Und so halte ich heute mal eine Predigt darüber. Es geht mir heute nicht darum, euch alle ein schlechtes Gewissen zu machen oder irgendwie die Spendengelder zu generieren. Überhaupt nicht. Das Thema wird sehr, sehr ausführlich behandelt in der Bibel. Jesus spricht ganz offen darüber und das will ich dann heute auch machen. Das Thema ist aber so komplex, dass ich es heute nicht schaffen werde, über alle Dinge und über alle Komponenten von Finanzen zu sprechen. Ich werde gewisse Dinge streifen und da gibt es viel, viel mehr darüber zu sprechen. Mein erster Punkt ist wie eine Grundlage oder etwas Grundlegendes, worüber, wenn wir über das Thema Geld und Besitz nachdenken, dann habe ich mir die Frage gestellt oder kam mir die Frage auf wen baue ich meine Sicherheit? Ja, wir sind ja in Deutschland sehr sicherheitsbewusste Menschen. Also es wird alles abgesichert, mehrfach sogar, ja, weil wir sehr sicherheitsbezogene Menschen sind. Und da kam mir dann die Frage auf welche Sicherheit baue ich? Wo sage ich, das ist meine Sicherheit in meinem Leben? Welche Basis oder auf welcher Basis ist mein Leben aufgebaut? Ich weiß nicht, wenn du in deinem Leben, du hast jetzt viele Dinge in deinem Leben, stell dir vor, es würde ein Teil aus deinem Leben weggenommen werden. Würde das dein Leben zusammenbrechen lassen? Also stell dir mal vor, du stehst auf ein Leben voller Dinge und jetzt würde dir ein Teil unter deinen Füßen weggezogen werden, ein Teil deines Lebens, was auch immer es ist. Würde dann gleich das ganze Leben, auf dem du stehst, zusammenbrechen? Würde es dir dann den Boden unter den Füßen wegreißen? Bei einer Umfrage in einer Stadt fragte ich mal eine Frau, was der Sinn ihres Lebens wäre. Und sie sagte, die Familie. Ich sagte, das ist gut, ja, Familie ist was Gutes. Und dann fragte ich sie, also wenn ihre Familie von heute auf morgen nicht mehr da ist, haben sie keinen Sinn mehr im Leben? Und sie dachte kurz nach und sagte, ja. Also quasi ihre Familie ist alles, was sie hatte. Und wenn jetzt durch einen Unfall, durch ein Ereignis, ihre komplette Familie weg sein würde, dann würde sie am Ende sein. Also für sie hätte das Leben überhaupt gar keinen Sinn mehr gehabt. Lass mich eine weitere Geschichte erzählen. Adolf Merkele, Besitzer eines Pharma-Imperiums, muss man ja schon sagen, unter anderem auch Ratiopharm, war zeitweise der drittreichste Mann in Deutschland. In der Weltwirtschaftskrise 2008, 2009 verlor er durch Aktien und Fehlinvestitionen einen Großteil seines Vermögens. Dieser Verlust über einen Teil seines Vermögens veranlasste ihn, sich vor den Zug zu werfen und sein Leben zu beenden. Vor dieser Krise besaß er schätzungsweise 12,8 Milliarden Euro. Also schon ein bisschen, ja? 12,8, ein ganzer Batzen. Und durch viele Investitionen hat er einiges verloren. Selbst wenn er 50% verloren hätte, vielleicht hat er auch mehr verloren, ich weiß es nicht, aber hätte mit 50% Verlust, was ja, wenn man sich vielleicht unser Leben anschaut, würden wir 50% verlieren an dem, was wir haben, wäre das schon recht viel. Aber er hätte dann ja immer noch 6,4 Milliarden Euro. Das ist eine Zahl, von denen die meisten wahrscheinlich noch nicht mehr wüssten, wie viele Nullen diese Zahl hat. Ja? So viel Geld hatte der gehabt. Aber für ihn war der Sinn nicht mehr da. Für ihn war das hat ihm den Boden unter den Füßen weggerissen und er hat sein Leben beendet. Auf wen hat er seine Sicherheit gebaut? Für ihn war diese Sicherheit diese 12 Milliarden. Und jetzt waren es nur noch halb so viel oder vielleicht ein bisschen weniger. Und für ihn war gleich alles vorbei. Das war seine Sicherheit. 1923 gab es bisher die größte Inflation. Man nennt es auch die Hyperflation oder so ähnlich. Innerhalb von ein paar Jahren war das Geld nichts mehr wert, dass selbst die Kinder auf den Straßen mit Geldscheinen gespielt hatten. Also das ist nicht gestellt, das ist Wirklichkeit. Das heißt, das Geld war sowas von wertlos, dass die Kinder damit Pyramiden gebaut haben auf den Straßen. Das war Spielzeug für die Kinder, weil diese paar Euros, Marks, was waren es damals, das war überhaupt nichts mehr, überhaupt nichts wert. Also so haben die Kinder quasi mit Geld gespielt, weil es einfach, das war einfach gar nichts wert. Innerhalb von 6 Jahren ist der Preis von einem Kilo Roggenbrot von 34 Pfennig damals, also Mark, also innerhalb von 6 Jahren auf 201 Billionen Mark gestiegen. Also stell dir mal vor, du kaufst ein Kilo Roggenbrot und du musst 201 Milliarden Reichsmark bezahlen, um ein Brot zu kaufen. Stell dir das mal vor, ja, du sparst dein ganzes Leben lang für dieses eine Auto und dann hast du das Geld. Und dann, oh, in den letzten 6 Jahren ist das Geld einfach weg. Und jetzt kann ich mir ein halbes Kilo Roggenbrot davon kaufen. Geld kann uns keine Sicherheit geben. Es kann so schnell weg sein. Und ich merke auch, und ich beschäftige mich schon auch ein bisschen mit Finanzen, und man merkt, Geld ist so ein schnelllebiges Geschäft. Ja? Die einen sprechen von der Wirtschaftskrise 2008 und die anderen sagen, der nächste Crash kommt und der wird doppelt so groß als der von 2008. und viele zittern und warten jetzt auf den großen Crash. Und wir merken, dass Geld ein sehr, sehr schnelllebiges Geschäft ist. Geld an sich ist nicht falsch oder schlecht. Arm zu sein oder reich zu sein, ist keine Sünde. Und da spricht die Bibel auch ganz deutlich darüber, dass das keine Sünde ist. Und trotzdem wird immer wieder gefragt, auf was baust du deine Sicherheit? Und da lesen wir in 1. Timotheus 6, Vers 10. Und da schreibt Paulus zu Timotheus einen Satz, der recht bekannt ist. Und ich lese, denn eine Wurzel alles Böses ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit viel Schmerzen durchbohrt haben. Paulus schreibt hier zu Timotheus, es gibt Menschen, die lieben das Geld. Und dadurch, durch diese Geldliebe, sind sie in einige Dinge geraten, die sie kaputt gemacht hat. Ja, sie sind sogar vom Glauben abgeirrt, weil sie sich so sehr davon beeinflusst haben und mitreißen lassen haben. Und sie haben sich viele Schmerzen durch selbst hinzugefügt. Geldgier beschreibt Menschen, die die Sicherheit in Geld suchen. Es ist eine Wurzel. Wenn du in Geld Sicherheit suchst, ist es eine Wurzel, aus der nichts Gutes kommt. Geldgier ist etwas, was du sagst, mit jedem Mittel, jedes Mittel ist mir recht, um an Geld zu kommen. Da haben die keine Hemmung. Ja? Wenn du von Geldgier getrieben bist, dann ist dir jedes Mittel recht. Sei es mit allen rechtlichen Mitteln oder illegalen Mitteln, ist dir dann meistens egal. Meistens solche Leute nicht so angenehme Menschen, also bei denen dreht sich ja alles nur ums Geld. Also die leben davon, das bestimmt deren Alltag. Es sind Menschen, die ihr Vertrauen in Geld gelegt haben. Wir würden uns persönlich ja nie als geldgierig bezeichnen. Ne? Wir sind immer die Guten. Ja? Wir würden nie uns selbst als geldgierig bezeichnen. Aber wie oft haben wir auch Wünsche und Gedanken, die genau davon getrieben sind? So, wenn ich jetzt das hätte, was würde ich dann machen? Ne? Ja, jeder hat so eine Sache, bei der er vielleicht etwas Besseres haben wollen würde. Der eine würde vielleicht einmal einen guten Urlaub machen. Einen vielleicht noch besseren Urlaub. Der eine gibt sein Geld aus, vielleicht für gute Autos oder vielleicht noch für bessere Autos oder für mehr Autos. Der eine denkt vielleicht wieder ans Haus bauen oder vielleicht sogar in Immobilien zu investieren. Der andere denkt vielleicht mal an eine gewisse Markenkleidung, also nicht mehr die günstigen Läden, wo man vielleicht gewöhnlich kauft, sondern vielleicht mal in einem mit anderen Premium-Läden vielleicht mal da einkaufen. Und so hat, glaube ich, jeder sein persönliches, ich würde schon fast sagen, Problem. Ja? Ich war mal im Gespräch mit einem, der sagte, mein Kleiderschrank, da ist so viel Geld drin, also ich schaffe es gar nicht, das alles anzuziehen, aber ich habe irgendwie, mir macht es einfach Spaß, gute Kleidung zu kaufen. Das war ein Mann, also keine Frau. Ja, und der andere sagte, ich habe so viel Spaß an Musikinstrumenten, ich habe da so viel Geld drin, andere würden sich Autos davon kaufen, was ich in meinen Musikinstrumenten habe. Ja? Und weil es sie so sehr, das ist so deren Schwachpunkt sozusagen, und da hat jeder wahrscheinlich so sein eigenes Ding. In gewissen Dingen sind auch wir oft geldgierig, wir schauen uns dann an, was man alles kaufen könnte oder was vielleicht andere kaufen. Und immer wieder stelle ich mir die Frage, auf wen baue ich meine Sicherheit? Die zweite Frage kam dann, spielt Gott dabei überhaupt eine Rolle? Ist er dein Halt, wenn alles unter deinen Füßen wegzureißen droht? Vertraust du ihm auch deine Finanzen an? Jedes Jahr mache ich eine Budgetplanung und jedes Jahr bewerte ich neu unsere Situation und das Einkommen. Und bei dieser Frage, wie teile ich meine Finanzen ein, spielt Gott überhaupt eine Rolle, wenn es um deine Finanzen geht? Oder ist Gott da außen vor? Wenn Gott unsere Basis ist, dann brauchen wir uns vor nichts zu fürchten. Auch vor keiner Inflation und auch vor keinem Crash. Und der wird kommen. Das ist sicher. Und es wird auch sicherlich in deinem Leben Krisen kommen, wo du denkst, boah, ich weiß überhaupt nicht mehr weiter. Das ist ganz normal, dass solche Situationen werden kommen. Aber wenn Gott unsere Basis ist, wenn Gott das ist, worauf unser Leben gebaut ist, dann brauchen wir uns nicht zu fürchten vor den äußeren Umständen, die vielleicht in unserem Leben passieren. Auch wenn es eine Krise gibt und vielleicht nicht nur eine Finanzkrise, sondern vielleicht auch eine andere Krise, vielleicht durch Gesundheit, durch Verlust, durch irgendwas. Wenn Gott deine Basis ist, dann brauchen wir uns vor nichts zu fürchten. Er hat alles in seiner Hand, wenn wir es ihm anvertrauen. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Wir sind Verwalter. Lass uns mal 1. Chronik 29 lesen. Da spricht König David kurz vor seinem Tod zu dem Volk. David, ein sehr, sehr bewegtes Leben, und er sagt kurz vor seinem Tod, und ich lese die Verse 10 bis 14, und David pries den Herrn vor den Augen der ganzen Versammlung, und David sprach: Gepriesen seist du, Herr, Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät, denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Königtum, und du bist über alles erhaben als Haupt. Und Reichtum und Ehre kommen von dir, und du bist Herrscher über alles. Und in deiner Hand sind Mächte und Stärke, und in deiner Hand liegt es, einen jeden groß und stark zu machen. Und nun, Gott, wir preisen dich, wir loben deinen herrlichen Namen. Denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, auf solche Weise freigebig zu sein? Und jetzt kommt's, denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. David muss feststellen, nach so einem sehr bewegten Leben, er hat so viel geschafft, er hat so viel erreicht in seinem Leben. Auch trotz Schwierigkeiten und trotz Rückschlägen ist er in einer Situation, wo das Volk, das Volk quasi an Fläche und an Menschheit und an Gewalt und an Kraft so viel größer geworden ist. Und doch muss er feststellen, es gehört alles Gott. Alles gehört ihm. Und er stellt fest in Vers 11, dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben. Also er muss feststellen, alles, was irgendwie in seiner Umgebung ist, das gehört nicht ihm, es gehört Gott. Und ich glaube, das müssen wir feststellen. Wir leben in einer Zeit, wo es uns so gut geht. Und wir müssen feststellen, es gehört alles Gott. Es gehört nicht uns. Alles gehört Gott. Dein Einkommen, dein Lohn, dein Gehalt, dein Geld, es ist alles Gottes Gnade. Alles gehört ihm. Ist das nicht schön? Zu wissen, mein ganzer Kontostand, mein ganzes Hab und Gut, mein Haus, mein Auto, alles gehört Gott. Ist das nicht wunderbar? Wenn Gott alles gehört, dann kannst du doch nichts verlieren. Ich meine, das gehört ja Gott. Es gehört ja alles ihm. Du hast nichts zu verlieren. Und wir als Deutsche, wir personifizieren Besitz oft. Wir sagen mal, das ist meins, ja. Und das, da machen wir einen hohen Zaun drum, das ist meins, ja. Und das ist deins. Da versuchen wir dann nicht ranzukommen. Jeder kämpft so um sein Eigentum. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was würde es ändern, wenn du einen Kontoauszug machst und nicht oben dein Name stehen würde, sondern Jesus stehen würde? Stell dir vor, du machst einen Kontoauszug und da oben steht nicht Eduard Reimer, sondern Jesus. Jesus gehört das Konto, Jesus gehört das Geld. Was würde sein, wenn in deinem Autoschein, in deinem Fahrzeugschein nicht dein Name steht, sondern Jesus stehen würde? Wenn der Besitzer deines Hauses nicht du wärst, sondern Jesus oder Gott, wie würdest du dann mit Verlust umgehen? Stell dir vor, dein Auto geht kaputt. Würdest du dann sagen, oh mein Gott, ich bin so tief zerstört, ich weiß nicht weiter, dein Konto, Gott, ist leer, dein Auto hat einen Unfall oder dein Haus wurde beschädigt, ich kann nicht mehr weiterleben. Gott, dass du so verschuldet bist, das zerfleischt mein Herz. Oder würdest du sagen, Gott, du siehst deinen Kontostand, du kennst das alte Auto und den Sturmschaden an dem Haus kennst du auch. Ich habe zwar keinen Plan, wie du da rauskommen wirst, aber das muss ich ja nicht, es gehört ja dir, es ist ja deine Sache, ich mähe jetzt einfach den Rasen weiter und du machst das schon. Ihr merkt, ich habe ein wenig übertrieben. Aber habt ihr den Unterschied gemerkt zu den Einstellungen, in der Einstellung zu den Dingen? Alles gehört Gott und daher dürfen oder vielmehr müssen wir ihm auch alle Dinge anvertrauen. Es gibt kein Problem, das wir ohne Gott lösen können oder müssen. Es gibt keine Situation, wo Gott sagen würde, jetzt hast du dich da aber in Schulden reingeritten, da bin ich mal gespannt, wie du da rauskommst. Wenn du dann wieder schuldenfrei bist, dann bin ich wieder da für dich und dann melde dich wieder bei mir. So ist Gott nicht. Nein, Gott ist da und es gehört alles ihm, auch mit den Schulden, auch mit dem Sturmschaden oder mit dem zerdellten Auto. Alles gehört Gott. Er gibt es uns quasi, er verleiht es uns quasi und erwartet, dass wir es gut damit verwalten. Lass es mich mal mit einem Beispiel verdeutlichen. Hat jemand einen Stift? Stift? Ach, Nelly, danke schön. Vielen Dank, Nelly, für den Stift. Wisst ihr was? Wow. Darf der das? Ich habe ihn jetzt einfach zerbrochen. Ist das nicht eine Frechheit? Ich meine, wieso sind alle geschockt und Nelly ist so entspannt? Ja. Ist das nicht eine Frechheit? Einfach so nehmen und zerbrechen? Ja, was ihr alle nicht wusstet, der Stift gehört mir. Ich habe ihn Nelly vorher gegeben und ihr quasi verliehen. Und gesagt, Nelly, ich werde ihn irgendwann wieder haben wollen. Und jetzt habe ich ihn zerbrochen. Nelly ist total entspannt. Also sie sagt, ja, es ist okay. Der Stift gehört ja mir. Ich kann damit machen, was ich will. Ich habe ihn einfach zerbrochen. Ich hatte das völlige Recht dazu, diesen Stift zu zerbrechen. Hat Gott auch so eine Autorität mit deinem Besitz? Oder bist du Gott böse, wenn etwas nicht so läuft, wie es vielleicht du dir es gerne erhofft hättest? Bist du sein Verwalter von Dingen, die er dir anvertraut hat? Oder sagst du, nein, nein, Gott, das hat mit dir nichts zu tun, ich mach das schon und du machst bitte das andere in meinem Leben. Ich glaube vielmehr, dass Gott uns alles gegeben hat und er gesagt hat, ich gebe es dir, verwalte es, aber wenn Gott es dir nimmt oder es vielleicht sogar zerbricht, dann ist das sein eigenes Recht. Mir kommt da dieses Gleichnis mit den anvertrauten Talenten in den Sinn. Ein Hausherr verteilt seinen Besitz an seine Knechte und verreist für eine Zeit. Und er bittet seine Knechte, damit zu arbeiten. Ja, wir denken alle so, okay, der eine hat 5 Talente bekommen, der eine 2 und der eine 1. Und wir denken, boah, der 5 hat, der hat ja richtig viel. Nein, die haben alle gleich viel. Die haben alle gleich nichts. Weil diese 5 Talente gehören dem Hausherrn. Genauso wie die 2 oder dem 1. Alles gehört Gott. Die ganze Zeit war der Besitzer immer noch der Hausherr. Auch wenn er gerade nicht da war und verreist ist. Er war immer noch der Besitzer. Die Knechte konnten damit arbeiten. Der eine hat es verdoppelt oder zwei haben es verdoppelt oder verdreifacht. Und auch diese Verdreifachung oder Verdopplung gehörte immer noch dem Hausherrn, nicht den Knechten. Es gehört alles ihm. Gott vertraut dir vieles an. Gott gibt dir Dinge in deinem Leben. Er gibt dir jeden Monat Geld, Kraft und Zeit. Und es ist jetzt unsere Aufgabe, damit es zu verwalten. Für was gebe ich mein Geld aus? Wo investiere ich meine Kraft? Wo verbringe ich meine Zeit? Und ich glaube, und ich bin mir fest davon überzeugt, Gott hat dir mehr gegeben als nur Geld. Nutze das, was Gott dir gegeben hat, zu seiner Ehre. Sei freigebig, sei Gastfreundschaft, sei hilfsbereit. Das sind viele Dinge, wo wir sagen, okay, vielleicht kann ich dir jetzt nicht damit helfen, wo vielleicht du Hilfe benötigst, aber ich kann dir mit etwas helfen, was ich habe. Ich kann dir mithelfen oder ich kann dir damit helfen. Und so können wir einander helfen, einander freigebig, Gastfreundschaft und hilfbereit sein. Und noch vieles, vieles mehr. Lebe deine Gabe aus, die du von Gott bekommen hast. Er hat dir was anvertraut und jetzt ist es an uns, es zu verwalten. Ich stelle mir immer wieder die Frage, welches Ziel verfolge ich in meinem Leben? Was ist meine Vision für mein Leben? Wo will ich hin? Was will ich erreichen? Und dann muss ich mir die nächste Frage stellen, wie viel Zeit investiere ich dafür, um dieses Ziel zu erreichen? Passt das zusammen? Ich denke, wir können unser Auto oder unser Wohnzimmer mehr nutzen als nur als ein Anschauungsprojekt, das nur gut aussieht. Ich glaube, wir sollten sehr, sehr weise mit den Dingen umgehen, die uns Gott anvertraut hat. Es kann sein, dass Gott sie dir einfach mal nimmt und es zerbricht. Natürlich wirst du traurig sein, aber Gott hat das Recht, weil ihm alle Dinge gehören. Lasst uns weise mit dem umgehen, was Gott uns anvertraut hat. Gott gibt uns einen Verstand, den wir benutzen sollen, um unser Geld, unser Besitz zu verwalten. Und ich glaube, da wär eine Finanzplanung sehr hilfreich, um zu sehen, ja, wo geht denn das ganze Geld hin? Ja, was gebe ich denn alles aus? Wie viel zahle ich denn hier für meine Beiträge, die ich alle so in meinem ganzen Leben habe? Damit am Ende des Geldes nicht mehr so viel Monat überbleibt. Ne? Das kennt ihr vielleicht. Ja, man hat Geld und auf einmal, zack, weiß man gar nicht wohin. Dann ist vielleicht eine Finanzplanung gar nicht so schlecht. Und eine Sache der Finanzplanung, das ist mein dritter Punkt. Das sind Spenden. Ich denke, dass Spenden ein fester Bestandteil von einer Finanzplanung sein sollen. Sicher gibt es mal außerordentliche Zeiten, in denen es vielleicht nicht ganz so leicht ist oder nicht möglich ist, zu spenden. Aber ich denke, dass Spenden ein ganz fester Bestandteil sein sollen von unserer Finanzplanung. Und eine Frage, die sich immer wieder stellt, ja, wie viel soll man denn spenden? Das ist ja mal so eine ganz interessante Sache. Wie viel oder was ist so das Mindeste, was wir spenden müssen? Lass mich das mal kurz ansprechen, bevor wir zu dem wie viel kommen. Wenn ich etwas spende, wie viel Anspruch habe ich dann auf das Geld, was ich gespendet habe? Wenn ich einem Missionar Geld gebe oder spende, hat er mir gegenüber eine Verantwortung? Wenn wir der Gemeinde spenden, hat die Gemeinde uns gegenüber eine Verantwortung? Ich denke nicht. Wer Spenden empfängt, sei es der Missionar oder die Gemeinde, hat eine Verantwortung Gott gegenüber, richtig damit umzugehen. Also nur weil du spendest, hast du nicht ein Anrecht darauf, was mit deinem Geld passiert. Oder es ist nicht dein Geld, du hast auch nicht mehr Bestimmungsrecht, weil du mehr spendest als der andere. Es ist nicht dein Geld. Wenn Pastoren zum Beispiel bezahlt werden, dann haben die Menschen kein Bestimmungsrecht dazu, was für ein Auto er fährt oder in welchen Läden er einkauft. Es ist seine Verantwortung, die er vor Gott tragen muss, womit er sein Geld ausgibt. Es ist nicht unser Geld. Wie viel soll man spenden? Es wird ja oft von einem Zehnten gesprochen. Und das ist mal ein sehr, sehr biblischer Spruch. Ja, ich spende meinen Zehnten. Lasst mich den Ursprung kurz erklären von dem Zehnten. Der Zehnte, der zu geben ist, wird erst in 4. Mose erwähnt. Also wir hatten jetzt 1. Mose vor einigen Jahren durchgenommen und das waren die ersten 2000 Jahre der Welt. Ja, war 1. Mose und dann sind wir jetzt in 2. Mose und 3. Mose kommt noch und dann kommt erst 4. Mose. Und dann erst wurde der Zehnte eingeführt. Also gar nicht am Anfang, wo Gott gesagt hat, okay, von dem Zehnten, was du bekommst, gib es ab, sondern es wurde erst in 4. Mose vorgeschrieben. Aber bis dahin gab es schon immer Opfer. Also dieses Opfern gab es schon immer. Aber bisher waren alles freiwillige Opfern. In 4. Mose 18 wird dann der Zehnte eingeführt. Da könnt ihr das nachlesen. Dieser war für die Leviten da gedacht. Die Leviten selbst konnten kein Feld besitzen, sie mussten am Tempel dienen. Deswegen hatten die keine Zeit, um aufs Feld zu gehen, also konnten sie nichts ernten. Und so hat Gott gesagt, okay, jeder gibt seinen Zehnten und es waren 11 Stämme, also von den 10 Stämmen jeder ein Zehntel, also hatte der 11. Stamm auch 100% gehabt, sozusagen. Und so wurden die Leviten versorgt, also von dem Ertrag, was sie bekommen haben. Das war vorgeschriebene, das war ein fester Satz, so wie Steuern, ja, so mussten die das damals abgeben. In 5. Mose 10, die Kapitel 10 bis 18, wird ein zweiter Zehntel erklärt. Da geht es darum, dass ein zweiter Zehntel eingeführt wurde, um für den gemeinschaftlichen Gottesdienst, ja, wenn es zum Beispiel Erntedankfest, man hat zusammen gegessen, also jeder hat was mitgebracht, ein Zehntel von dem, was er erwirtschaftet hat, hat er mitgebracht, um so die Gemeinschaft und Einheit zu feiern. Also es wurden Tiere und Essen oder Ernte mitgebracht, es wurde gemeinschaftlich geopfert und auch gemeinsam genossen. Das ist schon der zweite Zehntel, der festgeschrieben war, das war Vorgabe. Da konnte man nicht dran rütteln, da konnte man nicht sagen, ja, okay, gucken wir mal, sondern nein, es waren 10%, also jetzt schon 20, das war vorgeschrieben. Einen weiteren Zehntel finden wir in 5. Mose 28 und 29. Da geht es darum, dass man innerhalb von 3 Jahren 10% spenden sollte, also 3,3% pro Jahr. Dieser Zehnte galt nur den Armen und Witwen, also damit auch die versorgt wurden. Also aus den bekannten 10%, die wir aus dem Alten Testament kennen, sind wir jetzt schon bei 23,3% vorgeschriebene Abgaben, also wie Steuern. Das war festgeschrieben. Darüber hinaus gab es noch weitere Vorgaben, zum Beispiel durften sie den Feld des Landes nicht abernten, der war für die Armen da. Am Weinberg durfte man nicht nachlesen oder die abgefallenen Beeren sollte man nicht aufsammeln. Also es gab zusätzlich noch einige Dinge, die noch dazu kamen. Also sind wir so schätzungsweise jetzt bei circa 25% Abgaben, die das Volk Israel machen musste. Also von dem, was sie erwirtschaftet haben, haben die 25%, das waren die Mindestabgaben. Also das war vorgeschrieben. Zusätzlich forderte Gott die Israeliten dazu auf, freiwillig und großzügig zu geben. Es waren erstlings Opfer des Dankes. Also wenn du einfach ein Kind bekommen hast und hast dich gefreut, sagst, hey, ich will Gott Danke sagen, dann hast du zusätzlich zu den 25%, bist nochmal in den Tempel gegangen, hast nochmal ein Opfer gebracht. Oder du sagst, hey, dieses Jahr war die Ernte besonders toll, ich will Gott Danke sagen, hast du nochmal was gegeben. Und so haben die aus freiwilligem Herzen noch darauf gegeben. Also die Israeliten haben viel mehr gegeben als nur 10%. Manchmal sogar auch über ihren Bedarf hinaus. Und auch im Neuen Testament wird genau das gelehrt. Zur Zeit Jesu gab es auch vorgeschriebene Abgaben, die Jesus nicht abschaffte. Er hat nicht gesagt, okay, das war alles Altes Testament, ist mir jetzt egal, wir leben jetzt im Neuen Bund, ja, da gibt es das nicht. Nein, auch Jesus hat Steuern bezahlt und dann gab es ja noch die Steuern der Römer, die ja auch eingefordert wurden, auch die hat Jesus dazu aufgefordert zu bezahlen. Und im ganzen Neuen Testament lesen wir über keinen festen Betrag, der abzugeben ist, den wir spenden sollen. Gut, zur Zeit Jesu gab es keinen Levitendienst und auch die Tempelsteuer, beziehungsweise die Tempelsteuer gab es noch, aber heutzutage gibt es die ja nicht mehr, weil der Tempel nicht mehr steht. Und da fragt man sich, okay, wir sollen Steuern zahlen, die der Staat uns fordert, wir sollen weiterhin uns für die Armen und Bedürftigen kümmern, das steht immer noch fest. Wie viel sollen wir denn heute spenden von den 25%? Lasst mich dazu 2. Korinther 9 lesen. Ich merke, ich muss schneller reden, damit wir noch durchkommen. 2. Korinther 9, die Verse 6 und 7. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Und jetzt kommt's, jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Ich denke, so wie ich das hier verstehe, ist die Spende nicht an eine Prozentzahl gebunden. Spenden ist eine Herzenssache. Hier steht nicht mit Verdruss oder aus Zwang, sondern einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gib mit Freuden, gib freigebig, gib mehr, gib aus Dank, gib ohne Forderung, gib gerne. So viel müssen wir spenden. Also wie viel müssen wir spenden? Gib mit Freuden, gib freigebig, gib mehr, gib aus Dank Gott gegenüber, gib ohne Forderung und gib gerne. So viel Prozent solltest du spenden. Es soll um Gott gehen. Und darum geht es auch Gott. es geht nicht darum, irgendeine Prozentzahl zu erreichen oder abzuarbeiten oder abzugeben, sondern Spenden sollen freizügig, freiwillig und großzügig sein. Und darauf liegt der Segen Gottes. Gott braucht unser Geld nicht. Ihm gehört die ganze Welt. Wozu braucht er unser Geld? Aber er will, dass wir es lernen, von dem, was er uns gibt, etwas ihm zur Verfügung geben, ihm abzugeben. Er hat alle Macht der Welt. Er kommt auch ohne unser Geld aus. Aber er will, dass wir geben. Genauso wie er sich selbst hingegeben hat, will auch er, dass wir einen Teil von dem, was wir haben, was er uns anvertraut hat, will er, dass wir ihm abgeben. Gott ist ein gebender Gott. Und auch er will, dass wir auch gerne geben. Genauso wie er selbst ein gebender Gott ist. So wie Jesus selbst sagte, geben ist seliger als nehmen. Und das ist wirklich eine große Weisheit. Das heißt nicht, wir verstehen auf den Vers falsch, wenn hier steht, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wenn du mehr spendest, wirst du mehr Einkommen haben. Das nicht. Wenn du mehr spendest, dann musst du mit weniger leben. Vielleicht werden einige Dinge in deinem Leben vielleicht dir besser gelingen, weil Gott seinen Segen darauf gibt. Aber wir sollen uns hingeben, wir sollen uns zur Verfügung stellen. Ich könnte noch viel mehr darüber sprechen, aber ich merke, die Zeit ist vorgerückt. Lass mich kurz zusammenfassen. Auf wen baue ich meine Sicherheit? Was ist die Basis in meinem Leben? Was würde in meinem Leben der Ruin bedeuten, wenn das unter meinen Füßen weggezogen wird? Ist es das Geld? Ist es der Besitz, den wir haben? Wir besitzen nicht oder wir sollten nicht besitzen. Wir sollten verwalten. Es gehört alles Gott. Wir sind Verwalter und Gott gibt uns so viele Dinge. Gott gibt uns Zeit, Geld und Kraft. Nutze es zu seiner Ehre. Und dann stellen wir uns die Frage, wie viel soll ich geben? Gib gerne. Gib aus reinem Herzen. Gib freiwillig, gib ohne Verdruss, ohne Zwang. Vielen Dank.